Meine lieben Freunde, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von Ihnen geschmunzelt hat, als er heute Abend das Thema hörte. Was ist der Kern der christlichen Botschaft? Wenn wir von christlicher Botschaft hören, denken wir ja leicht an die Christenheit. Und kann man denn über den Kern ihrer Botschaft überhaupt an einem Abend sprechen? Wir wissen doch alle, dass die Christenheit aufgeteilt ist in viele Gruppen. Da sind die beiden großen Kirchen. Da sind die vielen Untergliederungen, die alle noch unter dem Dach sind und doch nicht mit ihnen ganz übereinstimmen. Da sind die vielen Freikirchen. Kann man denn da vom Kern der christlichen Botschaft sprechen? Und dann sind da die Theologen. Eine ganze Menge Professoren gibt es. Und ich las einmal in einem Buch, es gäbe ebenso viele angeblich wissenschaftliche Auffassungen über Jesus Christus, wie es Professoren der Theologie gibt. Und dann gibt es noch die aus dem Ausland und die aus früheren Jahrhunderten. Und die haben alle ganz lange Abhandlungen geschrieben. Kann man wirklich von der christlichen Botschaft sprechen und die an einem Abend behandeln? Aber in Wirklichkeit ist die Sache leichter, als es scheint. Ich will ja nicht über das sprechen, was man aus dem Kern der christlichen Botschaft gemacht hat. Ich will nicht darüber sprechen, wie er von den Einzelnen ausgelegt wird, sondern über den Kern selbst. Ich will mich nicht mit den Glaubenssätzen der Kirchen auseinandersetzen, nicht mit den Lehren der Theologen, sondern über den Kern der christlichen Botschaft selbst. Und dazu müssen wir ausgehen von der Bibel und vornehmlich vom Neuen Testament. Da gibt es überhaupt keinen anderen Weg. Jetzt mag einer fragen, ja, tun das denn nicht alle? Offensichtlich nicht. Denn wenn alle aufrichtig von der Botschaft des Neuen Testamentes ausgingen, da müssten doch auch alle zumindest zu einer einigermaßen einheitlichen Ansicht kommen und nicht so weit voneinander sein, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Und hier will ich einmal einen anderen Gedanken anschneiden. Sehr viele Menschen, die es mit ihrem Glauben ernst nehmen, verlassen sich ganz still und fest auf ihre Kirche oder Gemeinde, oder Freikirche, oder Sekte, oder was immer es ist. Das, was Sie da hören, das ist Ihnen einfach sicher. Und die Tatsache, dass es so viele gibt, sollte uns doch zeigen, dass man aus der Gemeinde heraus nicht sicher sein kann. Man muss das Wort zur Hand nehmen, man muss selbst prüfen. Dafür haben wir es doch. Gott hat uns doch sein Wort in die Hand gegeben, damit wir unabhängig sind von den Strömungen der Zeit, damit wir direkt hingelangen können zur Wahrheit. Nichts ist so oft angefochten worden wie das Evangelium. Ich will einen Satz lesen aus dem Galaterbrief. Die Galater waren eine Gemeinde, die durch den Apostel Paulus gegründet wurden. Und nach kurzer Zeit muss er ihnen schreiben, in Galater 3, O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Er hatte ihnen die Botschaft ganz klar gesagt. Und nach einiger Zeit war schon alles ins Wanken geraten. Und ein zweiter Gedanke, der uns zeigt, wie das Evangelium immer gefährdet ist. Als Martin Luther über die Frage nachdachte, wie finde ich einen gnädigen Gott? Da war er Professor der Theologie. Da war er ein Mann, der Priester ausbildete. Wenn eines hätte wissen müssen, dann er. Er wusste es nicht. Und dann hat er gesucht. hat sich umgehört, was auf anderen Universitäten gelehrt wurde, ist bis Rom gefahren. Gott hat es ihm neu offenbaren müssen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und was hat Gott benutzt? Sein Wort. Habakkuk 2, Vers 4, da können Sie es alle nachlesen. Gott benutzt sein Wort, um uns den rechten Weg zu zeigen. Und daran sollten wir uns halten. Wir haben die Botschaft Jesu Christi. Jawohl, wir können nachlesen, was er gepredigt hat. Wir haben die Briefe des Apostels Paulus. Und Paulus war ein Mann, der so beauftragt worden war, dass er sprechen konnte von meinem Evangelium. Stellen wir uns die Formulierung einmal vor. Hat nie ein anderer sagen dürfen. Wir haben die Schriften des Apostels Johannes, der mit einer Klarheit formuliert, die jeden Zweifel ausschließt. Etwa wenn er sagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Durch diese Formulierung, positiv, negativ, werden alle Zweifel ausgewischt. Wir haben eine ganz feste Basis. Wir können die Wahrheit finden, wenn wir wollen. Jetzt weiß ich, welchen Einspruch mancher machen wird. Es wird so oft gesagt, nicht jeder könne die Wahrheit der Bibel verstehen. Dazu müsse man studiert haben. Man müsse ein Spezialist sein. Man müsse sich damit befasst haben. Ist das wirklich so? Ist man darauf angewiesen? Jetzt fragen wir uns doch einmal, zu wem Jesus Christus gesprochen hat. Wir lesen einmal, dass da 5000 Männer gespeist wurden. Frauen und Kinder waren auch noch dabei. Ja, ist denn einer hier in dem Saal, der uns erzählen will, da hätten 5000 Theologen gesessen? Wenn Theologen da waren, wurde das ausdrücklich erwähnt. Es waren aber auch Abgesandte von den Pharisäern und Schriftgelehrten da. Wird gesagt, die 5000 waren Laien. Menschen, die wahrscheinlich bildungsmäßig weit unter dem heutigen Durchschnitt standen. Und dann hören wir doch, was der Herr weiter sagt. In Lukas 10 können wir es lesen. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Also Gott wendet sich nicht an die Klugen, Gott wendet sich nicht an die Theologen. Lesen wir weiter, was der Apostel Paulus in Johannes in 1. Korinther 1 schreibt. Da sagt er doch den Menschen, was sie für Leute sind. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Starken zu Schanden mache. Nein, die Bibel, die ist für jedermann geschrieben. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn die Theologen sie lesen. Aber geschrieben ist sie für einen jeden von uns. Ist sie für den, der in der rechten Weise mit Gott leben will. Was aber ist die Basis, um die Bibel zu verstehen? Ganz sicher kann nicht jeder sie verstehen. Was aber ist die Basis? Auch auf das gibt sie uns Antwort. Und ich lese dafür ein Wort aus Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes öffnet das Wort Gottes, erlaubt uns es zu verstehen. Durch Ungehorsam verschließen wir uns. Das ist der Schlüssel zum Verständnis der Bibel. Und nicht ein kluger Kopf und nicht großes Wissen und nicht langes Studium. Gehorsam gegenüber dem, was Gott uns sagt. Auf der anderen Seite muss ich ganz offen zugeben, dass die Botschaft der Bibel eine überaus erstaunliche ist. Sie sprengt den Rahmen alles Normalen und alles Verstehens. In der Bibel spricht Gott zu uns. Und da dürfen wir uns nicht wundern, wenn das nicht dasselbe Geplauder ist, wie wenn Menschen sprechen. Der Allmächtige hat seine Knechte zu uns reden lassen. Und da ist es ganz selbstverständlich, dass da höchst erstaunliche Dinge stehen. Aber nun können wir Folgendes sagen. Jeder Mensch in unserem Lande weiß von Gott, ganz selbstverständlich. Aber nur ganz wenige haben eine echte Begegnung mit Gott gehabt. Und keiner kann je über Gott verfügen. Das konnte kein Mose, das konnte kein Paulus. Gott ist immer der Souveräne und seine Knechte bleiben immer in der Abhängigkeit. Es gibt zwei Gruppen, wenn es sich um die Wahrheiten der Bibel handelt. Die einen lehnen sie ab und die anderen, und das ist eine schlimme Sache, die erkennen die Wahrheit der Bibel an, ohne die Tiefe und Herrlichkeit ihrer Botschaft wirklich zu erfassen. Und darum sollten auch die Christen sich immer wieder mit den großen Botschaften der Bibel vertraut machen. Sie sind so gewaltig, dass sie jeden ernsten Forscher immer wieder in ihren Bann schlagen. Aber die meisten Menschen wollen Gott nicht. Nicht, dass sie festgestellt hätten, dass er nicht da ist. Nein, sie lehnen ihn prinzipiell ab. Ich zitiere den französischen Philosophen Sartre. Er hat gesagt, wenn es einen Gott gäbe, müssten wir ihn abschaffen, denn dann wären wir nicht frei. Nun, ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass das ein sehr dummer Satz ist. Denn wenn es einen Gott gibt, dann ist das eine, was wir nicht tun können, ihn abschaffen. Wenn es einen Gott gibt, dann gibt es nur eine Folgerung: ihm gehorchen, ihn verehren. Das ist das Einzige. Die Bibel spricht zu uns von Gott und der Gläubige erfährt Gott. Aber die Bibel beweist Gott nicht. Das will vielen Menschen nicht in den Kopf. Die nehmen die Bibel zur Hand und glauben, da muss mir Gott bewiesen werden. Ach, Gott denkt überhaupt nicht daran, sich zu beweisen. Es gibt einige Verse in der Bibel, die man als Beweis für die Existenz Gottes ansehen kann. Die beginnen in Römer 1 von Vers 18 an. Und da wird uns gesagt, dass man aus der Schöpfung Gott erkennen kann als den Schöpfer. Weiter wird uns nichts gesagt. Und doch haben wir, dies ist nur meine persönliche Ansicht, heute einen direkten Beweis für die Existenz des Schöpfergottes. Man hat nämlich versucht, den Schöpfergott abzuschaffen. Und da ist es ja interessant, was man an seine Stelle hat bringen können. Man sagt, nein, nein, es war nicht Gott. Nicht Gott, der geschaffen hat. Wer denn, sagen wir, nicht Gott? Nein. Wer? Der Zufall hat alles gemacht. Ich weiß nicht, wie man so eine Antwort geben kann. Schauen Sie sich um in Ihrem Haus, ob da irgendetwas vom Zufall herkommt. Gehen Sie über die Straße und fragen Sie, was eigentlich durch Zufall geworden ist. Ich finde nichts. Alles, was Wert hat, beruht auf einer planmäßigen Arbeit. Zufall soll alles gemacht haben. Ich bedauere, dass ich nicht malen kann. Sonst würde ich versuchen, einmal den Zufall zu malen. Ich weiß aber schon zwei Dinge, die ich malen würde, wenn ich ihn malen könnte. Ich weiß zunächst nur die Farbe, also grau. Ganz sicher würde ich ihn in grau malen. Vielleicht dunkelgrau auf hellgrauem Hintergrund. Er kriegt ein paar Beine, denn er kann ja überall hinlaufen, auch da, wo man ihn gar nicht haben will. Er kriegt auch ein paar Hände. Er stiftet ja viel Unfug. Aber einen Kopf kriegt er nicht. Den hat er nicht. Und der wird uns angeboten als Alternative zu Gott. Ich weiß nicht, wie man uns so etwas überhaupt vorschlagen kann. Aber nun zur Frage, was ist der Kern der christlichen Botschaft? Da will ich drei Aussagen nennen, die mir die wesentlichen erscheinen. Die erste: Der Sohn Gottes wurde Mensch und lebte auf unserer Erde. Die zweite: Er starb am Kreuz als unser Stellvertreter, um unsere Schuld zu sühnen. Die dritte: Er wurde auferweckt und schenkt denen, die ihm vertrauen, ewiges Leben. Das ist eine Botschaft so groß und gewaltig, dass sie überhaupt keine Parallele hat bei irgendeiner anderen Religion, die Menschen erdacht haben. Sie ist einfach einmalig. Und sehr zu Recht hat im vorigen Jahrhundert ein Theologe gesprochen von der Unerfindbarkeit Christi. Sehen wir uns unsere drei Aussagen an. Jesus, der Sohn Gottes, der auf unserer Erde lebte. Galater 4, Vers 4: Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, geboren unter Gesetz. Da ist von Jesus Christus die Rede. Da wird uns ganz klar gesagt, er ist der Sohn Gottes. Er wurde geboren von einer Frau hier auf der Erde. Lesen wir Apostelgeschichte 9, Vers 20. Vorangegangen ist die Tatsache, dass einem fanatischen Pharisäer, der die Christen verfolgte, Jesus Christus erschien. Dieser Pharisäer hieß Saulus, später Paulus. Paulus kam zum Glauben, hat angefangen zu predigen. Was er gepredigt hat, steht in Apostelgeschichte 9, Vers 20. Alsbald predigte er Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das ist zentrale Botschaft des Neuen Testamentes. Lesen wir noch Johannes 20, Vers 31. Da sagt Johannes, warum er sein Evangelium geschrieben hat. Und er sagt: Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, und auf dass ihr Glauben Leben habt in seinem Namen. Diese Botschaft ist mit Abstand die größte, schönste, herrlichste, die wir uns vorstellen können. Ich begegne ab und zu Menschen, die behaupten, sie seien Christen. Und die sagen mir, sie könnten die Wunder in der Bibel nicht glauben. Wenn da zum Beispiel steht, dass der Herr Jesus einen Sturm gestillt hat, können sie nicht glauben. Der eigentliche Grund, warum sie es nicht glauben können, ist der, weil sie selber keinen Sturm stillen können. Und da meinen sie, hätte er das auch nicht gekonnt. Für mich sind die Wunder alle außerordentlich einfach. Das größte materielle, technische Wunder steht im ersten Satz. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die anderen, die da kommen, Tote auferwecken, Sturm stillen, rote Meer spalten, sind im Vergleich zu dem ersten Kleinigkeiten. Glaube ich das erste, habe ich die anderen alle mit drin. Aber dieses Wunder, dass der Sohn Gottes Mensch wurde, das ist viel größer als das von 1. Mose 1. Das ist das Wunder der Liebe Gottes. Und das ist die Botschaft, die Gott uns sagen lässt. In unsere arme Welt hinein, in der so viele einsam, in der so viele verzweifelt sind, in der auf uns alle der Tod wartet, da sagt uns Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dass er in seiner Liebe seinen Sohn gesandt hat, uns zum Heil. Das ist das herrlichste und schönste aller Wunder. Und der Apostel Paulus spricht vom Licht Glanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus. Und das ist sicher der Kern der Botschaft. Der Mensch Jesus, den wir kennen, war der Sohn Gottes, der auf diese Erde kam. Und das zu erfassen ist entscheidend. Der Herr Jesus hat die Jünger gefragt: Wer saget ihr, dass ich sei? Das fragt er auch dich. Und von dieser Antwort hängt alles ab. Petrus sagte: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete: Glückselig bist du, Simon. Also wenn ein Mensch dahin kommt, dass er das weiß, dann preist der Sohn Gottes ihn glückselig. Und ein jeder von uns sollte sich fragen: Kann ich auch die Antwort des Petrus geben? Kann ich aus tiefstem Herzen und echter Überzeugung sagen: Jesus ist der Sohn Gottes. Nicht irgendwie verdreht, hatte den Titel Sohn Gottes, sondern in Wahrheit, in der vollen Bedeutung dieses Wortes, der Sohn Gottes. Nun unsere zweite Aussage: Jesus Christus starb am Kreuz, um unsere Schuld zu sühnen. Der Apostel Paulus hat das ganz deutlich gepredigt. In 1. Korinther 1, Vers 23 schreibt er: Wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Man muss dazu wissen: Jesus ist der Name, Christus ist der Titel. Ein ganz großer Unterschied. Christus heißt der Gesalbte, der von Gott verheißene, von Gott gesandte Retter, Erlöser, Herrscher. Und nun predigt Paulus den Retter, Herrscher als gekreuzigt. Ganz deutlich hat er es gesagt. Im zweiten Kapitel sagt er: Und ich, Brüder, als ich bei euch war, hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Wusste er denn, was er sagte? Natürlich. Er hat hinzugefügt: Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Die Juden, das sind die Religiösen, die haben sich darüber geärgert. Christus, unser Herrscher, der am Kreuz, der soll sein? Ja, ein Ärgernis. Und die Griechen, die stehen für die Intelligenten, für die Intellektuellen. Für die war es eine Torheit. Und da müssen wir uns ganz einfach fragen: Warum hing denn dieser Christus, dieser Herrscher, dieser Sohn Gottes am Kreuz? Warum? War er ein Märtyrer, wie es ja Tausende von Märtyrern gegeben hat? Menschen, die für eine gute Sache kämpfen und die einer bösen Macht unterliegen, die sich nicht wehren können? Oh nein, Jesus Christus war gekommen, um zu sterben. In Matthäus 20, Vers 28 lesen wir: Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er war gekommen, um zu sterben. Er hätte ausweichen können. Er hätte ganz heimlich verschwinden können, als Judas mit der Schar der Häscher nahte. Er hätte vor Pilatus ohne weiteres freikommen können. Pilatus wollte ihn ja losgeben. Pilatus hatte noch nie so einen Angeklagten gehabt. Er fragt ganz erstaunt: Mit mir redest du nicht? Weißt du nicht, dass ich Gewalt habe, dich loszugeben und Gewalt habe, dich zu kreuzigen? So einen hat er noch nie gehabt. Der wollte sterben. Warum? Er war gekommen, um unsere Schuld zu sühnen. Wir lesen in Jesaja 53 von unserem Herrn: Um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heil geworden. Warum musste der Herr am Kreuz sterben? Gab es keinen anderen Weg? Ich muss hier einmal einige große Grundzüge aufzeigen. Der erste: Gott ist heilig. Das betont das Wort Gottes. Jesaja 6: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. Offenbarung 4, Vers 8: Heilig, 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 Herr, Gott Allmächtiger, der da war, der da ist, der da kommt. Ganz eindeutig ist Gott heilig. Das heißt, vollkommen wahr, vollkommen gerecht, vollkommen treu, vollkommen in jeder guten Eigenschaft. Und nun die zweite Tatsache: Der Mensch ist ein Sünder, ein echter, übler Sünder. Die Bibel sagt, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Paulus sagt, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Und nun müssen wir eins wissen, und das wissen so wenige: Sünde kann überhaupt nicht vergeben werden. Gott kann sie dir und mir vergeben, weil ein anderer dafür bezahlt hat. In Wirklichkeit ist sie nicht vergeben. Unser Herr hat sie gesühnt. Das müssen wir verstehen. Stellen wir uns einmal vor, da ist ein Mann, der hat 10.000 Mark Schulden, und der Gerichtsvollzieher ist gekommen, hat alles Pfändbare beschlagnahmt und gepfändet. Jetzt kommt ein reicher Freund zu ihm und sagt, bei dir sieht es ja toll aus. Ja, sagt er, mir fehlen 10.000 Mark. Ach, sagt er, wenn es nicht mehr ist. Wo muss das Geld hin? Wie viele Kosten kommen noch dazu? Er bezahlt das. Die Sache ist aus der Welt. Warum denn? Haben die Gläubiger verzichtet? Keiner. Hat der Gerichtsvollzieher sich das anders überlegt? Keineswegs. Ein anderer hat für ihn bezahlt. Unser Herr hat für uns gezahlt. Denn es hat ja Christus für Sünden gelitten, sagt die Bibel. Der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Darum starb der Herr Jesus, damit er als unser Stellvertreter unsere Schuld am Kreuz sühnte. Er wurde buchstäblich das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Menschen damals werden viel besser verstanden haben, was das hieß, ein Opferlamm. Wenn ein Israelit sich verschuldet hatte, musste er das einmal in Ordnung bringen. Was er gestohlen hatte, musste er ersetzen, sogar vierfach. Und dann musste er mit einem Lamm zum Priester gehen. Und dann legte er seine Hand auf den Kopf des Lammes. Und dann schlachtete der Priester das Lamm. Und dann wusste der Mann, das Tier stirbt an meiner Statt. Die haben das viel besser verstanden als wir heute. Und so wurde Jesus Christus das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er litt, er starb an unserer Stelle, an deiner, an meiner, an unser aller. Nun das Dritte. Ich sagte, als drittes Wesenspunkt der Botschaft: Jesus Christus wurde auferweckt. Ich lese dazu zwei Bibelstellen. Die erste aus Apostelgeschichte 2, ein Wort aus der Pfingstpredigt, ganz offensichtlich eine repräsentative Botschaft, Vers 32: Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Dann ein Wort aus 1. Korinther 15, wo der Apostel Paulus, einzige Stelle im Neuen Testament, sagt: Jetzt folgt das Evangelium. Er sagt: Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch errettet werdet. Ja, jetzt muss man doch zugeben, jetzt kommt es. Und wie heißt es? In Vers 3: Dass der Christus gestorben ist für unsere Sünde nach den Schriften, und dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften, und dass er Kephas erschienen ist an den Zwölfen, Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Das ist die wunderbare Botschaft des Neuen Testamentes. In 2. Korinther 5, Vers 4 finden wir ein wenig bekanntes und wenig beachtetes Wort. Da steht: Auf dass das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Auf unserer Erde ist immer umgekehrt. Das Raubtier verschlingt die Beute, das Feuer verschlingt ein Haus, die Sturmflut verschlingt eine Insel. Immer geht's bergab. Auf uns alle wartet der Tod, er verschlingt das Leben. Wissenschaftler sagen uns, dass das ganze Universum dem Kältetod entgegengeht. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, es soll noch Milliarden Jahre dauern. Aber Tatsache ist, dass einmal das Kältegefälle nicht mehr da ist, davon leben wir und alles erliegt dem Kältetod. Es wird nie dahin kommen, denn durch den wunderbaren Sieg unseres Herrn geht es umgekehrt, umgekehrt. Das Sterbliche wird verschlungen vom Leben. Und das ist die wunderbare Botschaft unseres Herrn, die Botschaft von der Auferstehung, die Botschaft, die uns sagt, dass es mehr gibt als unser Erdenleben, als dieses Erdenleben, das so viele als hohl und leer empfinden. Menschen, die es weit gebracht haben, haben offen zugegeben, das Leben ist nicht lebenswert. Hören wir, was Goethe gesagt hat, als er 68 war: Ich kann wohl sagen, dass ich in den 68 Jahren meines Lebens keine 4 Wochen eigentliches Behagen gekannt habe. Es war das ewige Wälzen eines Steines, der immer von Neuem gehoben sein wollte. Empfinden wir das nicht auch alle so? Ist nicht jeden Morgen die Plage neu? Und da sagt uns unser Herr, dass es mehr gibt als dies arme Leben, dass vor uns die Ewigkeit liegt, dass er uns das ewige Leben geben will. Und da stehen die meisten und zweifeln. Die können sich das nicht vorstellen. Die wollen das einfach nicht glauben. Das ist die große Not unserer Zeit, dass die Menschen von Gott nichts Großes und Gutes mehr erwarten können. Jesus Christus war der größte Mensch, der je lebte. Ein vollkommener Mensch. Da ist keiner, der nicht mit Achtung vor ihm spricht. Und er hat sich alle Mühe gegeben, uns Gott vor Augen zu stellen als den liebenden Vater. Und nur ganz wenige nehmen es ihm ab. Es gibt so viele verzweifelte Menschen, ob junge oder alte. Und es gibt so manchen Weg, in dem sie suchen, ihrem Leben etwas Farbe zu geben. Es gibt ganze Vergnügungsindustrien, die versuchen, uns armen, langweiligen Geschöpfen etwas Glanz in das Leben hineinzubringen. Und da kommt der Sohn Gottes und sagt uns: Da ist doch viel, viel mehr. Der Vater im Himmel hat euch lieb und er will euch einmal bei sich haben. Und da sagen die meisten: Ich kann das nicht glauben. Christen sind Idealisten. Die können auch mit etwas ganz Großem und Herrlichem rechnen. Die meisten Menschen können es nicht. In 2. Korinther 3, ich glaube, ich habe das Kapitel schon angezogen an einem Abend, da spricht der Apostel Paulus davon, warum er mit seinem Evangelium nicht durchdringt. Ja, man sollte sagen, eine so herrliche Botschaft, die würde sofort aufgenommen. Seht mal, wie die Leute sonst bereit sind, weiterzukommen. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Lotto zu spielen. Soweit ich weiß, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Haupttreffer macht, 1 zu 14 Millionen. Man muss sich das einmal überlegen. Wie alt muss da einer werden, wenn er jede Woche einen Schein tippt, damit er nach der Wahrscheinlichkeit einmal einen Treffer hat? Und doch stehen sie da jeden Freitag und zahlen und hoffen immer noch. Und wenn ihnen Gott einmal etwas wirklich Großes bietet, dann sagen sie schon nein, ehe sie überhaupt gehört haben, was da gesagt wird. Paulus verkündigt das Evangelium. Er sagt uns, wie er es verkündigt. Er sagt uns, wir verfälschen das Wort Gottes nicht, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns selbst jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wenn aber unser Evangelium verdeckt ist, damit meint er, wenn es nicht ankommt, wenn die Menschen es nicht erkennen können, wenn aber unser Evangelium verdeckt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt, und damit ist der Teufel gemeint, ich lese also einmal, in welchen der Teufel den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Der Apostel Paulus sagt uns etwas, was der Herr Jesus an anderer Stelle auch gesagt hat. Der Herr Jesus sagt im Gleichnis vom Sämann, wer es nachlesen will, Matthäus 13, dass wenn das Wort Gottes gesagt wird, dass dann der Teufel kommt und es wegnimmt. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Und ich habe es doch schon anders gehört. Und so schlecht bin ich ja gar nicht. Und ich habe ja auch noch Zeit. Der bringt dir ein Dutzend Gründe, warum du das Evangelium nicht annehmen sollst. Paulus sagt, der Teufel verblendet den Sinn der Ungläubigen. Menge übersetzt, er verblendet das Denkvermögen der Ungläubigen, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums. Als eine furchtbare Sache. Um dich kämpfen zwei. Der Herr Jesus möchte dich haben. Er hat einen gewaltigen Preis gezahlt. An seiner Liebe kannst du überhaupt nicht zweifeln. Als er am Kreuz starb, starb er auch um deinen Willen. Er hat auch deine Schuld gesühnt. Und die Bibel sagt uns, dass er dort einen großen Sieg errungen hat. Wir lesen in Hebräer 2, Vers 14, er hat durch den Tod, durch seinen Tod am Kreuz, den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, auf dass er alle die befreite, die das ganze Leben hindurch durch Todesfurcht der Knechtschaft unterworfen sind. Das ist eine wunderbare Beschreibung von uns. Oh, wenn der Tod an einen Menschen, wenn er nur in die Nähe kommt, dann packt sie alle eine unheimliche Angst. Ich weiß aus meiner Verwandtschaft von einem Jungen, der war damals vielleicht 13 Jahre alt, und er spielte zusammen mit einem anderen und der hatte eine Bombe gebastelt und die ging im falschen Moment los. Und da kriegte der so eine ganze Menge ins Gesicht. Da ist er gerannt zu seinen Eltern, muss ich sterben, muss ich sterben? Aber wir wissen es doch von so vielen anderen. Wenn der Arzt sagt, das ist Krebs, was zieht denn dann ein in eine Familie? Warum sind wir denn nicht so vernünftig und klären die Frage vorher? Vorher, wo wir noch ganz ruhig, sachlich, mit viel Überlegung denken können, wo wir nicht unter Druck stehen, dass wir einmal abgerufen werden, wissen wir doch. Sollten wir denn unsere Sache nicht heute in Ordnung bringen? Es geht doch um das Allerwichtigste. Und die kann man doch nicht damit abtun, dass man einfach sagt, ach, ich glaube das nicht. Man muss doch den Dingen auf den Grund gehen. Was kannst du tun? Es geht in diesen entscheidenden Fragen um deinen persönlichen Willen. Gott macht uns ein Angebot. Was daraus wird, das liegt bei dir. Sehen wir uns noch einmal das an, was wir als den Kern herausgestellt haben. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Das zeigt, wie nah Gott uns ist, wie sehr Gott sich für uns interessiert. Er starb am Kreuz als unser Stellvertreter. Und der Herr selbst hat dazu gesagt, er musste leiden. Ja, es hat für den Sohn Gottes ein Muss gegeben, ein Zwang. Anders konnte er uns nicht helfen. Das Kreuz zeigt die Liebe Gottes und die Liebe Jesu. Es zeigt aber auch die Gerechtigkeit Gottes und die Kompromisslosigkeit Gottes. Gott kann deine Sünde nicht streichen, als ob sie nie gewesen wäre. Er kann es nicht. Sie muss gesühnt werden. Das Kreuz zeigt auch die Gefahr, in der wir stehen. Wir lesen in 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, welcher da er reich war, er war unsagbar reich, um euretwillen arm wurde. Er wurde bitterarm am Kreuz, auf dass ihr die Armen, durch seine Armut reich würdet. Er ist gekommen, um uns reich zu machen, damit wir teilhaben möchten am ewigen Leben. Und nun muss ich noch auf eins hinweisen. Das Werk Jesu ist für alle geschehen. Denken wir an Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, alle, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das Erlösungswerk gilt allen. Aber sehen wir jetzt die Einschränkung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und jetzt kommt die gewaltige Verengung. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das Angebot Gottes gilt allen. Das Heil erlangt nur der, der im Glauben zum Herrn Jesus findet. Du musst etwas tun, um errettet zu werden. Was musst du tun? In Johannes 1, Vers 12 lesen wir, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. In Johannes 3, Vers 17 lesen wir, wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen. Du musst etwas tun. Du musst in Buße und Glauben zum Herrn Jesus kommen. Anders kann dir nicht geholfen werden. Die größte Predigt, die sicherlich auf dieser Erde gehalten wurde, war die Bergpredigt. Am Ende hat der Herr die Menschen zur Entscheidung aufgefordert. Er hat ihnen gesagt, wer diese meine Worte hört und tut, den werde ich einem klugen Manne vergleichen. Und dann hat er den anderen gesagt, wer diese meine Worte hört und nicht tut, der wird einem törichten Menschen verglichen werden. Die Situation haben wir immer, wenn das Wort Gottes recht gesagt wird. Immer drängt es uns in die Entscheidung. Die Botschaft hören hilft überhaupt keinem. Es geht darum, dass wir ihr folgen. Wer meine Worte hört und tut, wer meine Worte hört und nicht tut. Und da liegt deine Entscheidung. Du hast gehört, wenn du willst, kannst du prüfen. Wenn du Zweifel hast, wir können darüber sprechen, in aller Ruhe, in allen Einzelheiten. Aber lass die Dinge nicht laufen. Mach ernst. Du hast gehört und es geht jetzt um deine Entscheidung. Und ich will dir etwas ganz Ernstes sagen. Gott erkennt deine Entscheidung an. Das ist bitter. Gott lässt uns die Freiheit der Entscheidung. Du kannst tatsächlich als kleiner Mensch zu Gott sagen, du bietest mir etwas Wunderbares. Du hast einen großen Preis gezahlt, um mir das bieten zu können. Du hast deinen Sohn gegeben, damit ich, der Sünder, eingehen kann ins ewige Leben. Aber bitte nimm davon Kenntnis, ich will nicht. Das ist tatsächlich möglich. Wir lesen von solchen Menschen im Worte Gottes. Wir lesen von den Pharisäern, die den Ratschluss Gottes wirkungslos machten. Das gibt es. Und das kannst du auch tun. Du kannst aber auch Jesu Botschaft annehmen. Du kannst ihr folgen. Du kannst dich rufen lassen. Du kannst Vergebung deiner Sünden und Frieden mit Gott finden. Möge Gott dir die Augen öffnen, dass du erkennst, was auf dem Spiel steht. Möchte er dir zeigen, wie verloren du bist in dir selbst. Möchte er dir zeigen, dass deine Werke dich nie retten können. Möchte er dir zeigen, dass es keine Gemeinde gibt, die einen Sünder erretten kann. Durchforsch das Neue Testament darauf. Rettung nur bei Jesus Christus. Rettung nur unter dem Kreuz. Unser Herr sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Er kann es doch nicht klarer sagen. Und der ruft dich. Möge Gott dir schenken, dass du dich rufen lässt. Wir wollen aufstehen und beten. Im Liede 79 singen. Wie ich bin, komm ich zu dir. Lied 79. Wir singen die Strophen 1 und 2. Haben wir alle gesungen, wie ich bin, komm ich zu dir. Wir können nicht anders kommen, als wir sind. Es gibt ab und zu Menschen, die möchten erst besser werden, ehe sie zum Herrn Jesus kommen. Einmal können wir das nicht und zum anderen brauchen wir das nicht. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, es sind immer nur Sünder zum Herrn gekommen, nie ein anderer. Und du kannst auch nur mit deiner Schuld kommen. Wie ich bin, komm ich zu dir. Es ist ganz herrlich, dass da einer ist, der uns haben will, mit all unserem Versagen, mit all unserer Not, mit all unserer Unaufrichtigkeit, mit all unseren Zweifeln. Wir können zu ihm kommen. Nur, du musst das wahr machen, was du gesungen hast. Gottes Lamm, hier komme ich. Du kommst zum Herrn Jesus im Gebet. Er hört, was du sagst. Bekenn ihm deine Sünden. Er kennt sie bis in alle Einzelheiten. Es geht darum, dass du sie einmal aussprichst und zugibst, dass du sagst, Herr, ich bin ein Sünder, ein Lügner. Vielleicht hast du betrogen. Vielleicht bist du ein Ehebrecher. Sag es ihm. Sag ihm, Herr, ich bin einer von diesen ganz Unangenehmen. Und so viele müssen mit mir noch auskommen. Ich komme zu dir mit all meinem Sündenschmutz. Bekenn ihm dein ganzes armes Leben. Und dann nimm die Gnade in Anspruch, die er dir bietet. Und das Einzige, worauf du dich berufen kannst, ist sein Opfer am Kreuz. Das ist die Basis, auf der er vergibt. Aber wenn du die für dich in Anspruch nimmst, dann kannst du kommen. Selbst der Schäcker am Kreuz konnte kommen. Leisten konnte er gar nichts mehr. Er kam in Buße und Glauben und der Herr nahm ihn an. Er nimmt auch dich an, wenn du nur kommst. Ich weiß, dass für manchen eine Hilfe ist, wenn er über all das mit jemandem sprechen kann und vor allen Dingen, wenn er mit jemandem beten kann. Dazu bin ich nicht nur ich bereit, auch viele andere, unsere Brüder und Schwestern, können dir da gern helfen. Nur bleib zurück, dass wir uns unterhalten können. Wir laden auch wieder ein zu einer Tasse Tee. Da können wir ganz zwanglos miteinander sprechen. Auch deine Einwände, deine Abstriche, all das hören wir uns gern an. Und wir wollen alles anhand des Wortes Gottes prüfen. Aber nimm die Sache ernst. Mach Klarbahn in deinem Leben. Der Sohn Gottes selbst ruft dich. Möchte Gott dir schenken, dass du seinen Ruf nicht überhörst, sondern dass du wahr machst, was du gesungen hast. Gottes Lamm, hier komme ich. Allen anderen sage ich nun wieder, Gott befohlen und auf Wiedersehen morgen Abend.